ARD. Letzte Woche, kurz nach dem Bruch der Ampelkoalition, gab es eine kleine Überraschung. Auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, war auf einmal wieder da.
Ich bin hier bei Freunden in der Küche. An Tischen wie diesen kommen Menschen zusammen. Sitzen Millionen von Ihnen, von euch, morgens beim Kaffee, hören Radio, lesen Nachrichten in der Zeitung oder im Handy. Ich auch.
Robert Habeck zurück auf X, das er jahrelang ausdrücklich gemieden hat. Das war das erste Indiz, das uns hellhörig gemacht hat. Und dann am Wochenende die TikTok-Königin der Linkspartei, Heidi Reicheneck, ist zur Co-Spitzenkandidatin der Linkspartei für den Bundestagswahlkampf gekürt worden.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen, das war gegendert. Ganz einfach eigentlich. Es tut nicht weh. Und ich mache das sogar im Alltag. Freiwillig. Klingt komisch, ist aber so.
So klingt Heidi Reicheneck auf TikTok. Damit ist sie sogar ziemlich erfolgreich. Ja, es ist relativ eindeutig. Jetzt ist der Wahlkampf eingeläutet. Und diesmal soll er auch bei den demokratischen Parteien verstärkt in den sozialen Netzwerken stattfinden. Aber wie gewappnet sind die Parteien dafür? Immerhin wurde noch vor kurzem Olaf Scholz einigermaßen dafür veräppelt, dass er mit seiner Aktentasche und dem Team Bundeskanzler jetzt auch bei TikTok ist.
Genau, das fanden viele dann eher ungelenk als jung und fresh. Und deshalb wollen wir uns das Thema mal genauer anschauen. Wahlkampf vor der Tür, Parteien und Social Media. Das ist heute unser Thema in Medien Cross und Quer. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir haben einen Gast dazu eingeladen, Michael Johann, Experte für digitalen Wahlkampf und Kommunikationswissenschaftler an der Uni in Augsburg. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr Johann, erstmal ganz allgemein gefragt, wie wichtig sind denn die sozialen Medien im Wahlkampf, der jetzt demnächst losgehen wird?
Ja, die sozialen Medien sind natürlich wichtig und sie werden immer wichtiger werden. Das hat sich auch über die letzten Wahlkämpfe, über die letzten Wahlen ja auch angedeutet. Die sozialen Medien bieten natürlich besonders niedrige Zugangshürden zum Thema Politik und sie haben natürlich die politische Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren auch verändert. Und soziale Medien bringen jetzt gerade im Vergleich zu klassischen Wahlkampfmethoden natürlich große Potenziale mit sich. Ja, auf sozialen Medien lassen sich Inhalte viel weiter verbreiten, Viralität ist da so ein Stichpunkt. Es lässt sich vernetzen und es lässt sich natürlich miteinander interagieren. Und natürlich auch im Bereich der Analyse haben soziale Medien einen großen Vorteil. Stichwort Evaluation, Targeting. Na, man kann natürlich aus den Nutzerinteraktionen auch wiederum dann Erkenntnisse ziehen für strategische Wahlkampfentscheidungen, indem man beispielsweise Wählerpräferenzen identifizieren kann.
Wie gut und reichweitenstark sind aktuell die Social-Media-Profile von demokratischen Parteien oder Politikerinnen und Politikern?
Ja, die Güte, glaube ich, möchte ich gar nicht bewerten, weil es natürlich die Frage ist, was man als gut definiert. Wenn es natürlich um die Reichweite geht, dann haben natürlich die großen Parteien, die großen Persönlichkeiten, die schon im öffentlichen Fokus auch stehen, natürlich auch einen Vorteil. Wir kennen natürlich auch nicht die einzelnen Zielsetzungen dahinter. Also gut ist das, was dem eigenen Ziel irgendwie zuträglich ist. Und das können wir im Zweifelsfall aber gar nicht beurteilen. Wenn man schaut auf das Thema Reichweite auch weiterhin, ich habe mal die Zahlen rausgesucht aus den letzten Bundestagswahlkämpfen. Da sehen wir von 2017 auf 2021 zum Beispiel auf Facebook eine Abdeckung der Kandidierenden mit Facebook-Profil. Haben wir 2017 fast 50%, ein Sprung auf fast zwei Drittel im Jahr 2021. Bei Twitter hat man von 30 auf 38% erhöhen können. Ich denke, dieser Trend wird sich weiter fortsetzen und natürlich, man wird viel stärker auch das gesamte Repertoire der sozialen Medien noch bespielen.
Nun ist bei dem Thema ja naheliegend, da wurde ja viel darüber berichtet, da haben wir hier bei Medien Cross und Quer auch schon mal eine eigene Sendung zugemacht, dass die AfD ja so einen gewissen Vorteil da hatte, weil die AfD offensichtlich schon viel früher TikTok und andere Social-Media-Kanäle bedient hat. Kürzlich kam eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung heraus und die hat sich mit den Landtagswahlkämpfen im Herbst in den drei ostdeutschen Bundesländern befasst. Und da kam raus, also ich fasse das jetzt mal so zusammen, dass der Erfolg der AfD weniger am cleveren Konzept der Partei liegt, als an der Abwesenheit der anderen Parteien. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Erstmal würde man natürlich erwarten, und wir nennen es in der Forschung die Normalisierungshypothese, dass die großen Parteien, ne, die auch im Offline-Geschehen viel kommunizieren, erfolgreich kommunizieren, das auch in den sozialen Medien tun würden. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt, ist es so, dass es in sozialen Medien natürlich für kleinere Parteien, die weniger im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, natürlich viel stärker die Möglichkeit gibt, durch einzelne kommunikative Aktivitäten in den Vordergrund zu treten. Und da hat natürlich die AfD etwas richtig gemacht. Sie ist schnell und sie ist mutig. Und das zahlt sich natürlich auch in der Sichtbarkeit in sozialen Medien aus. Das Zweite ist, abgesehen davon, dass sie natürlich schnell und mutig sind, ist die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Und sie kommunizieren, und das zeigt die Forschung auch, populistisch. Sie baut negative Bilder auf, sie baut Feindbilder auf, sie reduzieren bewusst auch die Komplexität von eben komplexen Themen in den sozialen Medien. Sie emotionalisieren damit, und Emotionen sind ja Futter für einen Algorithmus. Algorithmen der sozialen Medien belohnen emotionale Inhalte, spülen das nach vorne, und so wird die AfD mit ihren Inhalten dann auch deutlich sichtbarer im Vergleich zu solchen strategischen Kommunikationen, die dann entsprechend wenig emotionalisieren. Und das dritte Erfolgsrezept ist, glaube ich, hier auch die Shares, die Kommentare, die die AfD erreicht. Das ist vom quantitativen Ausmaß sehr hoch. Da spielen natürlich Social Bots eine Rolle, die entsprechende Inhalte nach vorne spülen. Aber auch die echten Nutzenden haben ein sehr, sehr hohes Interaktionsbedürfnis, nenne ich das mal.
Sie haben gesagt, die AfD kommuniziert populistisch, und das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist jetzt eine schlechte Nachricht für die anderen Parteien, ne? Weil die wollen ja wahrscheinlich nicht zwingend populistisch auftreten, zumindest nicht alle. Was könnten die dann machen, um einen ähnlichen Erfolg zu haben?
Ja, also die Lösung kann definitiv nicht sein, Populismus in der Kommunikationsstrategie irgendwie da einen Raum zu geben. Populismus funktioniert deswegen, weil er halt emotionalisiert, und wie ich schon erwähnt habe, belohnen das die Algorithmen. Emotionale Inhalte sorgen für Viralität, und Viralität ist etwas, was in den Algorithmen bevorzugt wird. Natürlich muss ich mir als Parteistrategin überlegen, wie kann ich eine Emotionalisierung erreichen, wenn ich die Sprache des Algorithmus sprechen möchte. Und das kann ich natürlich auf andere Art und Weise machen, ne? Also man hat das auch, Sie haben es im Einspiel ja auch gehabt, ne? Das Video von Habeck, das setzt an genau diesen emotionalen Komponenten an. Da geht es dann auch in dieser ganzen Kampagne eben auch stark um, ne, das Zurückblicken auf eben ein Scheitern der Regierung jetzt hin zu einem, ja, einer Art Neuanfang, wie es dann auch bezeichnet wird. Und das ist natürlich stark emotional und soll eben auch Emotionen dann in der Zielgruppe triggern, was wiederum dann gut genutzt werden kann für den Algorithmus. Ob das zu schaffen ist, ob das natürlich genauso effektiv ist wie der Populismus, der übrigens nicht nur von der AfD eingesetzt wird, sondern von allen Parteien an den politischen Rändern des ganzen Spektrums, das bleibt abzuwarten.
Naja, wo man sagen muss, es gibt ja schon durchaus auch Politiker und Politikerinnen, die da relativ erfolgreich sind. Also wir hatten ja gerade eben den O-Ton von Heidi Reicheneck von den Linken. Aber ich kann mich auch erinnern, ich glaube, Kevin Kühnert, als er noch aktiv Politik gemacht hat, ich glaube, der hatte auch ganz gute Klickzahlen. Und nicht zu vergessen natürlich auch Markus Söder, der gefühlt so jeden Tag ein neues Video produziert. Also ich glaube, das sind ja dann schon einzelne Figuren, die auch im Netz ganz gute Aufmerksamkeit erreichen.
Absolut. Einzelne Personen, einzelne Kanäle schaffen das immer wieder. Nun haben wir jetzt allerdings in Deutschland natürlich das Thema, dass gerade im Wahlkampf ist, natürlich ein personenzentrierter Wahlkampf ist, nicht so allerdings wie in den USA, sondern dass in Deutschland natürlich auch sehr fakteninhaltsbasiert, sachbasiert auch Wahlkampf geführt wird. Und die Frage ist, wie kriege ich solche Emotionen dann auch in diese sachliche Debatte? Insofern, ne, kann man sich da natürlich viel abgucken von eben diesen erfolgreichen. Markus Söder haben sie auch genannt, ne? Also man kann ihm vorwerfen, was man will, aber er hat einen Platz oder er ist sichtbar im Stream, ob man das gut findet oder nicht. Ich glaube, worauf wir auch achten sollten, ist nicht so sehr auf diese einfachen Popularitätsindikatoren wie zum Beispiel Likes oder Views zu schauen. Ne? Das sagt nämlich nichts darüber aus, wie diese Themen aufgenommen werden, wie sie verhandelt werden. Ich kann natürlich über etwas negativ denken, das sehr, sehr prominent platziert ist im Social Media Feed. Ich kann aber auch sehr positiv darüber denken. Die Aufmerksamkeit ist das eine, was man daraus macht, ist das andere.
Würden Sie denn sagen, in den vergangenen Jahren haben die meisten Parteien, was das angeht, schon dazugelernt? Zum Beispiel Team Bundeskanzler mit der Aktentasche auf TikTok, schon mal nicht verkehrt oder doch eher rausgeschmissenes Geld?
Ja, ich glaube, man erkennt zunehmend die Bedeutung von Plattformen wie beispielsweise jetzt ganz neu TikTok, um die relevanten Zielgruppen zu erreichen. Entscheidend ist aber, dass die Inhalte eben, ja, authentisch sind, dass sie zur Person, zur Partei passen. Insofern wird man sich da, weil Sie gerade das Thema rausgeschmissenes Geld angesprochen haben, natürlich nicht nur darauf fokussieren, irgendwie, ne, sich da entsprechend aufzustellen, inhaltlich oder vom Equipment her, dass die Aufnahmen besonders professionell aussehen, sondern man wird sich natürlich auch personell verstärken, um die Kompetenz sich ins Haus zu holen, die Sprache der Plattform auch wirklich entsprechend bespielen zu können.
Ich würde gerne mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Ich gehe manchmal in Schulen, um dort über Journalismus und auch über Fake News zu sprechen. Und da fällt mir auf, also viele Schüler und Schülerinnen haben kaum Kenntnisse oder sagen wir mal wenig Kenntnisse, wie man an gute Informationen kommt, beziehungsweise wie man sie von schlechten unterscheidet. In dieser Woche wurde ja eine Studie veröffentlicht, nach der angeblich 40% der Achtklässler nicht fit am PC sind. Und wenn man jetzt daran denkt, also dass zum Beispiel ja auch teilweise zweifelhafte politische Botschaften da verbreitet werden, dann muss man ja doch auf die Idee kommen, dass es mit der Medienkompetenz da nicht allzu weit her ist und dass viele, gerade jüngere Nutzer und Nutzerinnen da so ein bisschen ja empfänglich sind dann auch für zweifelhafte Botschaften. Wie sehen Sie dieses Problem?
Ja, das Thema Fake News ist ein besonderes Problem. Das ist meiner Meinung nach und auch nach der Meinung von vielen Kolleginnen und Kollegen im Fach ja arg hochgepusht worden. Also es ist in der öffentlichen Debatte breiter getreten, als es in ja, als es die Relevanz überhaupt hergibt. Ne? Wenn wir uns die Studien anschauen, vor allem aus den USA, dann kommen die wenigsten Menschen mit Fake News und tatsächlich problematischen Inhalten wirklich in Berührung. Noch dazu ist dann die Frage, ne? Also das in Berührung kommen ist das eine, das zweite ist, wie wirkt das Ganze? Und auch da zeigt sich, die Wirkung auf Einstellungen und tatsächliches Verhalten ist wirklich sehr, sehr gering. Es nutzen vor allem solche Personen Fake News beispielsweise, die wirklich aktiv danach suchen, weil sie ihr eigenes Narrativ irgendwie verstärken wollen oder sich Erklärungen suchen wollen, die sie in der Unzufriedenheit mit etablierten Strukturen nicht finden. Insofern, glaube ich, muss man das so ein bisschen entkoppeln. Ich glaube, die Frage sollte eher sein, wie kann man die vielen seriösen Informationen, die die Menschen eben auch in den sozialen Medien sehen und vor allem auch die jungen Leute, wie kann man das da schaffen, rein von diesem News-Snacking, wie wir es auch in der Forschung bezeichnen, dieses reine kurze, ne, Konsumieren von Inhalten hin zu ja, ausgedehnteren, auf mehr Hintergrundinformationen basierender Beschäftigung mit relevanten politischen Themen zu kommen. Ich glaube, darum sollte es eher gehen.
Das würde ja bedeuten, dass die Parteien oder Politikerinnen und Politiker ganz, ganz genau sich ein Konzept überlegen müssen, wie sie ihre Inhalte am besten an die junge oder auch nicht ganz so junge Zielgruppe bringen. Würden Sie sagen, Wahlkampf auf Social Media, all in, ganz viel Geld, ganz viel Energie in die sozialen Medien stecken, Kugelschreiber in der Fußgängerzone verteilen, das bringt es jetzt wirklich nicht mehr?
Ja, der Kugelschreiber in der Fußgängerzone, vielleicht ist es nicht der Kugelschreiber, der wichtig bleiben wird, sondern der Kontakt in der Fußgängerzone. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man traditionelle Wahlkampfmethoden nicht vollständig abschreiben, denn der persönliche Kontakt bleibt einfach ein wichtiger Faktor, um die Person zu mobilisieren und um langfristige Beziehungen aufzubauen. Es wäre seltsam, wenn man mit den Personen oder mit den Themen und Inhalten gar nicht mehr in Berührung kommt, so im echten Leben. Nichtsdestotrotz bleiben die sozialen Medien hier wichtig und bieten einfach einen zusätzlichen Kanal, wie man politische Inhalte, politische Botschaften an die Person heranbringen kann. Was ich tatsächlich hier dann auch raten würde, ist dann das, was man gelernt hat aus der langen Social-Media-Arbeit jetzt. Ne? Also Facebook 2007, 2008, so großer Durchbruch in Deutschland. Also wir haben jetzt schon einige Jahre an Social Media hinter uns. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das Ganze ausgewogen in Kombination mit klassischen Methoden und vor allem auch strategisch nutzen, um meine Botschaften, die ich habe, gezielt an meine anvisierte Zielgruppe zu übermitteln. Und dann entfalten in sozialen Medien auch ihr entsprechendes Potenzial.
Nun ist ja in den USA gerade der Wahlkampf zu Ende gegangen. Also der war ja nun gerade auch auf Seiten von Trump ja sehr populistisch. Aber was da ja interessant war, er war ja zum Beispiel ganz häufig bei irgendwelchen Podcastern, also hat klassische Medien eher gemieden, sage ich jetzt mal, und ist dann zu diesen Podcastern gegangen. Das ist ja irgendwo auch, sagen wir mal, im weitesten Sinne so Social-Media-Kanälen ja zuzurechnen. Und hat dort gezielt Männer und vor allem auch junge Männer angesprochen. Ist das denn jetzt so eine Methode, also wenn wir das jetzt noch ein bisschen erweitern, dass man an bestimmte Zielgruppen, die man normalerweise, also Stichwort jetzt Straßenwahlkampf, vielleicht nicht so gut erreicht, dann doch eben besser erreichen kann? Also kann man sich da vielleicht im positiven Sinne da von Trump sogar was abgucken?
Ja, ich meine, generell schwappt vieles aus den USA zu uns rüber. Natürlich wird es nie diese Eskalationsstufe erreichen, die das in den USA hat. Das hat einfach damit zu tun, dass die politische Landschaft in den USA anders funktioniert, dass Wahlkampf viel emotionaler auch nochmal geführt wird, dass die Medienlandschaft auch in den USA viel stärker fragmentiert ist. Und ja, Personen wie Donald Trump nutzen natürlich dadurch auch unkonventionelle Kanäle und Methoden, um Aufmerksamkeit zu generieren. In Deutschland spielen nach wie vor die traditionellen Medien, Fernsehen, Radio, Printmedien eine wichtige Rolle und genießen hohes Vertrauen, auch wenn das im öffentlichen Diskurs häufig anders dargestellt wird. Aber die Langzeitstudien zeigen, dass Medienvertrauen ist und bleibt in Deutschland solide und stabil halbwegs. Dennoch, ja, verschiebt sich der Fokus. Soziale Medien sind ein begleitender Kanal, sind eine begleitende Strategie. Und insofern ist es eine logische Konsequenz, die ihr einfach auch an der zunehmenden Mediatisierung der Gesellschaft auch liegt. Und klar, digitale Medien gewinnen hier eine Bedeutung. Und soziale Medien haben natürlich auch eine Relevanz auf eine Wahlentscheidung, können das haben. Zum Beispiel zeigen Studien hier, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung häufig erst ganz kurz vor der eigentlichen Wahl, häufig auch am Wahltag selbst erst fällen. Und da habe ich natürlich über so interaktive Methoden in den sozialen Medien nochmal eine Möglichkeit, diese Person eben kurzfristig asynchron zu erreichen.
Im Interview mit Medien Cross und Quer war Michael Johann, Experte für digitalen Wahlkampf von der Universität in Augsburg. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Medien Cross und Quer, der Podcast.